Ja, hallo, einmal hier der Bastian, ah, der Fan aus Board Games aus dem Hier und Jetzt, bevor die Folge beginnt. Uns ist ein kleiner Fehlerteufel oder hat sich eingeschlichen, weil leider hat die Aufnahme Tonprobleme meinerseits, da sich durch eine neue Hardware sich die Webcam eingeschaltet hat und deswegen klingt es ein wenig dumpf. Ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem gut anhören und wünsche euch deswegen jetzt viel Spaß beim Hören. Tschüss!
Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, dem Phil alias der Hoppenmeeple und
Bastian alias Fan aus Board Games.
einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass es wieder klappt.
Guten Tag. Oh, Einsatz verpasst. Ich meine, oder guten Abend, keine Ahnung. Je
Wann
nachdem, wann
auch,
ihr es hört, sagen wir
genau,
es mal
wann
so.
auch immer ihr zuhört. Genau, und es wird Zeit wieder für eine gespielt. Das ist jetzt schon länger her, dass wir ein
Ja,
Gespiel gemacht haben, ne?
das stimmt, wird mal wieder Zeit. Da hast du recht. Dieses Mal passt das auf jeden Fall. Sonst.
Wir haben ja doch einiges gespielt. Da hat sich jetzt für die gespielt doch einiges angestaut. Wenn wir vielleicht ja ein paar hintereinander machen. Mal gucken, werden wir sehen. Aber wie es in den schönen englischen YouTube-Kanälen immer so heißt, without further ado, was hast du denn gespielt, mein lieber Basti?
Ich gespielt habe, ich bin ein Anhänger des großen Kraken geworden.
Na, das fällt jetzt, da fallen mir jetzt ganz viele Spiele ein, wo ein großer.
Und auch in jede Kategorie.
Genau richtig. Also es kann süß, quirlig bis hin zu Horrorgame sein.
Ja,
Also
das stimmt. Nee, die Rede ist von jetzt ist halt die Frage, wie spricht man es aus? Cosmoctopus oder Cosmo-Octopus? Aber naja, auf jeden Fall
ich
aus
würde
dem Hause Mi
Cosmo-Octopus, oder? Das
Cosmo-Octopus, ne? Klingt wahrscheinlich besser, ja. Auf jeden Fall aus dem Hause Miraculous. Es ist ein Engine-Builder-Spiel. Was wir hier machen, ist eigentlich ganz simpel, aber ich finde das Material recht putzig. Wir haben ein Raster oder ja, aus 9 Karten bilden wir ein Tintenreich, also sozusagen das Weltall, um den großen Cosmo-Octopus zu beschwören. Das heißt, wir müssen 8 Tentakel sammeln und sobald der Erste, der 8 Tentakel hat, der beschwört den Cosmo-Octopus. Und dann hast du auch automatisch gewonnen. Also damit ist das Spiel dann zu Ende. Sobald einer der 8. Tentakel bekommt, ist das Spiel beendet. Wie wir uns bewegen, ist einfach über ein Raster, je nachdem. Am Anfang wird es halt so schön ein 3x3 Raster ausgelegt. Das ist so die Empfehlung für den Start. Später kannst du aber auch Formen oder irgendwas, wie du gerne möchtest, auslegen. Da wird es natürlich schwieriger, weil du natürlich nicht mehr alles so zielgerichtet erreichen kannst. Wir ziehen dann über dieses Raster und können immer unseren Cosmo-Octopus, der auf diesem Raster liegt oder auf diesem Plättchen, ein Feld weiter bewegen. Sobald wir ein Feld betreten, wir können es auch noch weiter bewegen, müssen dafür aber bezahlen. Der erste Schritt ist immer kostenlos. Jeder weitere Schritt, wenn du weiter möchtest, kostet halt Ressourcen. Die Felder geben dir neue Ressourcen. Es gibt Ressourcen, das sind so Sprechblasen, dann ist es, ja, also was das für Bezeichnungen sind, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Aber naja, auf jeden Fall, das eine sieht aus wie Gold, das andere wie Pech oder Vasen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sammeln wir 4 unterschiedliche Ressourcen und können diese dann dafür nutzen, um Karten auszuspielen. Und diese Karten können uns eine Engine bringen oder Soforteffekte. Also sprich, erstmal gibt es die Karten wie Schriften. Das heißt, bekommst dann immer eine Ressource geschenkt oder 2 Ressourcen. Dann musst du zum Beispiel, wenn du Karten ausspielst, nur 2 weniger bezahlen, je nachdem. Du kannst goldene Karten ausspielen, das sind Reliquien. Und damit kannst du dann halt, kriegst du irgendwelche Boni. Also sprich, immer wenn du irgendwas ausspielst, zum Beispiel eine rote Karte, erhältst du noch was. Oder wenn du auf einem Feld mit roten Ressourcen kommst, erhältst du eine Ressource mehr oder. So. Dann gibt es noch die roten Karten, das sind die Sofort-Effekte, das sind die Halluzinationen, die sehen auch so ein bisschen wie Tintenkleckse aus, wenn du in der Therapie sitzt. Da hast du Sofort-Effekte, bekommst halt sofort 8 Ressourcen oder einen Tentakel und kannst den Kopf noch einen weitersetzen, um nochmal ein Feld zu triggern. Die wirfst du dann aber ab. Die lässt du nicht vor dir liegen. Und dann gibt es noch Konstellationen. Durch die Konstellation musst du immer, wenn du Ressourcen einsammelst, kannst du die auf diese Konstellation legen. Und wenn die voll ist, bekommst du einen Tentakel plus irgendein Boni. So, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Und damit versuchen wir, irgendwie an 8 Tentakel zu kommen. Das können wir schaffen, indem wir halt viele Konstellationen machen oder sehr viele Ressourcen haben, weil du kannst maximal 8 haben. Aber wenn du 13 hast, also immer 8 am Rundenende, also sobald du abgibst und passt und der nächste dran ist, darfst du maximal 8 haben, kannst aber während des Spielens, wenn du dran bist, über diese 8 hinausziehen. Sobald du 13 erreichst, kannst du noch Zusatzboni bekommen. Und das sind, Moment, die heißen verbotenes Wissen. Genau, und dann kannst du sofort 2 Tentakel erhalten, was dich natürlich schneller pusht. Ja, und so, solche Sachen bringen dich dann voran. Ich finde das Spiel echt cool, weil es einfach ein kleiner Mini-Engine-Builder ist, der erstmal putzig daherkommt, weil du diese 3D-Oktopus-Figuren-Kopf da hast und dann auch diese 3D-Tentakel, die dann so um dein kleines Fältchen da rumpuzzelst. Mir hat das gut gefallen und vor allen Dingen, ich mag ja eh so Engine aufbauen und deswegen, wenn sich das so alles ineinander dann triggert, je nachdem, was du dir da aufbaust und das alles dann harmoniert, damit du dann am Ende so schnell wie möglich, zum Beispiel kannst du halt auch immer, wenn du eine Halluzination oder eine Konstellation ausspielst, kannst du sofort die für Sachen füllen lassen, zum Beispiel mit Ressourcen, falls du so eine Karte ausgespielt hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal alle 4 Karten für alle Ressourcen hättest, das heißt, jedes Mal, wenn du eine Konstellation ausspielst, ist die Karte sofort fertig. Ich meine, so viel Glück musst du natürlich erstmal haben, um diese Karten auch zu erhalten, aber das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und für mich eine Empfehlung. Hat auf BGG, meine ich, eine 7,2er Wertung. Ich würde es ihr 7,5 geben, weil es einfach ein schönes Spiel mit leichten Regeln ist und schnell runtergezockt. Das ist 1 bis 4 Spieler und 60 bis 90 Minuten und das spielt man auch so. Ich glaube, zu zweit spielen wir so 60 Minuten, aber das ist eine gute Zeit.
Wie groß ist denn das Glück da drin? Ich meine, es sind Karten, ne?
Ja, es sind Karten, aber es sind keine Würfel.
Aber es sind Karten und im schlimmsten Fall kannst du dir da aber auch einen Schmuh zusammenziehen, oder?
Naja, es ist ja, du ziehst die aus der Auslage, ne? Also du hast immer eine Dreierauslage und du bestimmst, ob du die Karte ziehst oder nicht, weil du ziehst nicht auf. Also du kommst nicht einfach so an Karten, du kannst die nur, zum Beispiel gibt es jetzt auf diesem Plättchen, entweder ziehst du 3 Ressourcen oder du gehst auf ein Feld, wo eine von diesen Ressourcen ziehst und eine Karte aus der Auslage. Kannst mit Soforteffekten dann auch sagen, ich ziehe blind von den Kartenstapel oder ich nehme alle 3 aus der Auslage. Ne? Also du kannst schon gezielt auf die Karten auch gehen, die du da liegen hast. Aber klar, wenn die ganze Zeit nichts kommt, aber dann würde für den Gegenüber ja auch nichts kommen. Ne? Also Gründe genommen konnte ich bis jetzt aus allen Karten immer was machen. Das wäre dann eher so wie Res Arcana, ne? Du ziehst 8 Karten und musst draus machen, was du hast. Da hast du halt einen ganzen Stapel noch, den du eigentlich durchzocken könntest. Klar, aber auch da kannst du natürlich Glück oder ne, Pech haben, dass jemand anders dir die vor der Nase wegschnappt. Deswegen hast du schon ein bisschen Interaktion, weil die anderen natürlich dir versuchen, die besten Karten auch wegzunehmen. Wenn die schneller sind, dann hast du halt...
Das gehört ja dazu.
Genau.
Nee, aber das klingt auf jeden Fall lustig. War das nicht so, dass bei dem Spiel auch es verschiedene Spielmodi gibt. Also du kannst es gegeneinander spielen, du kannst aber auch kooperativ spielen.
Ja, du kannst den Detektivmodus spielen, aber da, ich bin ja nicht so der Kooperativ-Spieler, deswegen habe ich es noch nicht gespielt. Aber du kannst auch einen Detektivmodus spielen und der ist dann eher so kooperativ, ja. Habe ich mir aber noch nicht so angeguckt. Du kannst es halt auch schwieriger machen, indem du dann zum Beispiel, war hinten so ein S dann, ne, gebildet. da musst du natürlich, wenn du so ein Raster von 3x3 hast, dann ist es natürlich einfach. Wenn du in der Mitte stehst, musst du nicht so viele Ressourcen ausgeben, um dich zu bewegen über das Raster. Wenn du aber jetzt ganz unten in dem S stehst und willst ganz nach oben, da musst du natürlich ganz schön viele Ressourcen ausgeben, um da hinzukommen. Und ich glaube, da gibt es dann natürlich, oder da gibt es natürlich dann noch viele Schwierigkeitsmodi. Und ja, nee, also mir hat es bis jetzt jedes Mal Spaß gemacht und ich habe es jetzt auch schon einige Mal gespielt. Letztes Jahr ja auch schon auf den B-Rex-Tagen und jetzt auch mit meiner Frau öfters. Und auf BGA auch, Board Game Arena, da gibt es das nämlich auch. Spielen? Ja, okay. Da können wir es auch mal gegeneinander zockeln.
Ja, wenn man das für
die macht auf jeden Fall Laune. Ja.
Also das ist mir total vorbeigegangen, das ist bei Lucky Duck Games raus, ne, im Deutschen.
Kann das genau. Sein? Genau. Lucky Duck, das ist bei Miraculous rausgekommen.
Miraculous, Verzeihung.
Genau. Lucky Duck ist doch
belgisch. Audubon, oder es ist vielleicht ein Franzose sogar, Audubon.
Ja.
Wahrscheinlich aber eher in Amerika, also Englisch.
Den Künstler kann ich gar nicht aussprechen. Kannst du das?
Der war von Parks, ne? Der hat Parks gemacht gehabt.
Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht, okay. Siehst du, da muss es auch. Und Trails hat er gemacht. Ach, guck.
Ja. Cool. Oh, which is more or less the same game.
Ah, Trails geht schneller als Parks.
Ja. Auch da war die Frage, hat es ein kürzeres Spiel gebraucht? Naja, nee, sehr cool. Da hätte ich tatsächlich mal Bock drauf, das zu spielen. Da würde ich mal gleich mit meinem nächsten weiter, also mit meinem ersten anfangen hier.
Ja, bin schon gespannt.
Das würde ich ungern nochmal spielen.
Eine gute Einleitung.
Ja, also, ich rede von Time Trouble, ein Spiel von Carlo Arossi und Alessandro Sugini. Ist bei Hans im Glück rausgekommen. Es ist, sagen wir mal, ein kooperatives Familienspiel. Ab 9 Jahre. Tatsächlich würde ich es mit 9 gar nicht so spielen wollen. Ich würde es eher so mit 10 plus, 11 oder sowas anfangen. Natürlich können das Kinder auch spielen. Es ist aber dennoch, also brauchst eine Frusttoleranz. Also kooperative Spiele, ne? Du spielst gegen das Spiel. Da gibt es bestimmte Mechaniken, die halt dazu führen, dass du das Spiel auch verlieren wirst. Dementsprechend muss man die Frusttoleranz haben. Wenn man die hat, kann man das auch mit jüngeren Leuten spielen. Aber was machen wir denn? Wir sind, was war denn jetzt genau noch der Plot? Also, wir sind in der Time Travel Agency und spielen über mehrere Missionen dieses Spiel. Also, du hast da 7 Missionen drin, die kannst du auch so ein bisschen verschieden aneinanderreihen mit der App, die es da optional auch runterzuladen gibt. Die brauchst du aber nicht. Du kannst das auch komplett ohne App spielen.
Das ist gut für den Timer.
Genau, aber du brauchst einen Timer und dafür ist die App echt super. Und ich habe die App tatsächlich auch nur für den Timer genutzt.
Ich auch.
Genau, was machen wir? Ja, wir spielen quasi über Missionen. Ich würde jetzt hier einmal nur die erste Mission dann mal kurz beschreiben, um da nichts zu spoilern. Du hast ein Rondell, auf dem sind 4 Charaktere abgebildet, die eben Mitglieder dieser Time Travel Agency sind. Die sind nach Farben kategorisiert. Da hast du den Hund Frankie, der kommt aus der Gegenwart. Du hast die Qualy aus der Zukunft, das ist eine Cyberqualle. Dann hast du die Cleo, das ist eine Katze aus dem mystischen Ägypten. Also Vergangenheit. Und noch vergangener ist Spike, das ist ein Dino. Und wir bewegen die gemeinsam über eben die Puzzleteile oder die über so einen Pfad, was du nach und nach an dieses Rondell dann entsprechend ranpuzzelst. Und das Ziel ist es eigentlich immer am Ende des Tages Fluffies zu sammeln und die musst du entlang diesen Weges, die du dann gehst, im Aufsammeln. Und auf diesem Weg kannst du halt nicht nur den Fluffy, was wie gesagt dein Ziel ist, einsammeln, sondern halt auch Schaden erleiden. Du musst die Wege teilweise auch freischalten und öffnen. Und dazu brauchst du eben die verschiedenen Charaktere. Also der Frankie, also das war der Gegenwart, der Gegenwart, Gegenwartsexpertin, die kann Schlösser öffnen, also Wege öffnen. Und dann hast du auch andere Möglichkeiten, hier über das Brett zu gehen. So, das mal in irgendwie kompakt. Jetzt, wie geht sie zu einer Runde aus? Der Startspieler hat ist der Boss quasi in dieser Runde und hat sein Walkie-Talkie-Token. Und dann wird eine Runde in mehreren Phasen durchgelaufen. Einmal haben wir eine Einsatzbesprechung, dann haben wir die Aktionsphase und dann haben wir noch die Energiephase, dann den Schichtwechsel. Was machen wir da konkret? In der Einsatzbesprechung reden wir miteinander, wie
was?
Weit.
Hui.
Ja, nein, reden wir miteinander, wie weit, das ist ein kooperatives Spiel, ne? Wie Ach, weit ja. wir denn mit den verschiedenen Charakteren laufen müssten, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. Also, was weiß ich, wer sammelt hier den Fluffy ein? Wer heilt andere? Wer geht auf dieses Feld? Wer nimmt den Schaden an? Solche Geschichten. Dabei dürfen wir aber nicht sagen, wie viel Schritte wir auf unseren Karten haben. Wir haben transparente Karten. Das ist das wirklich lustigste Element an dem ganzen Spiel. Das hat mir wirklich gefallen. Der ganze Rest so, genau. Wir dürfen nicht sagen, wie viel wir drauf haben. Wir können sagen, pass mal auf, ja, von den Rosanen habe ich ganz viele. Da schaffen wir auf jeden Fall die 8 Schritte. Das könntest du sagen. Du kannst aber nicht sagen, ich habe 5 Schritte. Wenn dazu jetzt noch jemand anderes 3 dazulegt, dann schaffen wir das. Das solltest du nicht. Offen gestanden ist es aber fast wurscht. Du könntest es sagen, und wir haben es mit den Kindern auch tatsächlich ganz offen kommuniziert, dass wir da irgendwie hinkommen. Warum, erkläre ich gleich noch. So, dann kommen wir, sobald das geklärt ist, da gibt es auch so, haben wir so kleine Leiste, da kann man auch noch sagen, okay, also sich festlegen, welche Farbe wie viele Schritte machen kann, damit man das nicht vergisst. Dann kommt die Aktionsphase und da brauchen wir diesen Timer auf der Uhr. Da hast du genau 40 Sekunden Zeit, um Karten zu legen. Du legst die quasi auf einen Haufen. Diese Karten, die wir spielen, sind transparent. Auf diesen Karten ist so ein Raster von, ja, lass mich lügen, 3x5, ein 3x5 Raster. Und da sind Farben drauf. Eben Farben von diesen 4 Figuren, die ich vorhin aufgezählt hatte. Und jeder dieser Farbe bedeutet einen Schritt. Es gibt aber, ne, es gibt auch Felder, die einfach gar nichts drauf haben, die sind einfach dann nur transparent. Und dann legt man die übereinander. Heißt, wir können so viel spielen, wie wir wollen, aber erst nach dieser Reihenfolge. Der Startspieler legt erst einen hin, dann muss der Nächste eine Karte drauflegen und dann der Nächste noch eine Karte drauflegen und dann können wir so viele Karten drauflegen, wie man möchte, innerhalb von 40 Sekunden. Und da ist tatsächlich 40 Sekunden verdammt eng bemessen, macht aber auch Spaß. Da bist du halt so ein bisschen unter Zeitdruck. Ah, mach das, ja, komm, legst du drauf. Und das, was am Ende, wenn du von oben drauf schaust, eben abgebildet ist, das darfst du mit diesen, mit deinen Charakteren da entsprechend auf der Leiste laufen. Da wird man relativ schnell merken, dass das, was man sich in der Einsatzbesprechung irgendwie vorgenommen hat, nur zu Teilen erreichen wird. Das ist tatsächlich das Lustige an dem ganzen Spiel. Also wirklich diese unter Zeitdruck hier nochmal was zu legen und das bestmögliche Ergebnis zu haben. Daher habe ich vorhin ja auch gesagt, mit jüngeren Spielern so ist das halt, also du musst da wirklich aufgeweckt sein. Ne? Du musst aufgeweckt sein, du musst halt gucken können, wo du was hinlegst oder wie du was hinlegst. Genau. Dann kommt in der Aktionsphase, nachdem wir diese Karten hingemacht haben, die 40 Sekunden rum sind, können wir entsprechend gehen, aber wir gehen die Schritte nicht irgendwie, sondern wir müssen nach Farbe vorgehen. Also wir spielen erst mit Rosa, dann mit Blau, dann mit Gelb, dann mit Grün. Diese Reihenfolge muss man einhalten. Und dann merkt man relativ schnell, oh nein, ah, das haben wir ja nicht geschafft, etc. und pipapo. Das ist einmal lustig, das ist zweimal lustig und dann ist es gar nicht mehr so lustig. Genau. Und alles das, was eben auf diesen, wo man drauf landet, bekommt man, ne? Entweder Schaden oder man heilt oder man öffnet einen Weg.
Aber nur, wenn die Farbe auch passt.
Wenn die Farbe ja passt, genau. Also genau. Da gibt es so ein paar Kriterien, was man denn da freispielen kann. Dann kommt die Energiephase. Da schauen wir, sind alle von dem ersten Tableau weg? Also sind alle auf dem zweiten oder dritten Tableau Feld gelangt. Wenn dem so ist und man ein Tableau wegnehmen kann, wird man belohnt und bekommt Energie. Für jedes Feld, was stehen bleibt, muss man Energie zahlen. Und das ist letztendlich der Trigger von dem Spiel, dass es irgendwann auch schneller zu Ende ist, als man möchte, weil du am Anfang nur eine gewisse Anzahl an Energie für deine Mission hast. Du kannst hier und da, wenn du schnell genug warst, eben Sachen, die du hinterlassen hast, eben wegzumachen, kannst da dir nochmal was verdienen, dass du quasi null Runden hast, wo du keine Energie zahlst, rechnerisch. Ja, aber Energie ist ziemlich schnell weg. Und dann kommt der Schichtwechsel, da wird das Walkie-Talkie-Token, also Startspieler-Token, einfach weitergegeben. Und dann fängt das alles von vorne an, nachdem wir alle wieder auf X-Karten hochgezogen haben. Genau, das war mal jetzt so lange, bis wir eben alle ans Ziel gekommen sind, Fluffys eingesammelt haben und dann hoffentlich alles noch bezahlen konnten, weil das Spiel ist auch beendet, wenn wir die Mission nicht erreicht haben, wenn wir zum Beispiel keine Energie mehr bezahlen können oder alle unsere Travel Agency Mitarbeiter, also die vier verschiedenen Tierchen, die wir da vorhin aufgezählt haben, alle zu viel Schadentoken haben, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Das ist weniger passiert tatsächlich. Es ist eher viel öfter die Energieflöten gegangen. Es ist nicht kompliziert, es ist aber frustrierender, als man denkt und wie sich das jetzt quasi anhört. Und es ist halt relativ random mit den Karten. Du kannst gar nicht so viel planen, wie du das machen möchtest. Du hast gar keine so große Möglichkeit, tatsächlich da Einfluss zu nehmen, wenn die Karten blöd verteilt sind oder du mit einer Farbe nicht so weit rausgehst, wie du es eigentlich müsstest, um dann die nächste Runde zu überleben und die Mission zu schaffen. Das geht schon, ja, relativ schnell in Frust über. Liegt auch vielleicht daran, ich bin nicht der große kooperative Spieler an der Stelle. Tendiere da auch immer schnell dazu, die Macht an mich zu reißen. Bei dem Spiel muss aber ab. Ja, der Alpha-Spieler vielleicht, aber bei dem Spiel ist tatsächlich gar nicht so stark möglich, weil du redest ja nicht über deine Karten. Du kannst nicht ganz viel über die Karten. Und wenn es dann die 40 Sekunden Zeit hast, das hinzulegen, dann ist das, dann hast du gar keine Zeit zu sagen, mach so, mach so, mach so, mach so. Ist alles sehr eng. Artwork fand ich cool, also das hat mich total angesprochen gehabt, aber das Spiel an sich, ich weiß nicht, ich hatte da nur an dieser einen Phase wirklich Freude. Ich fand noch eine weitere Idee ganz cool, wenn man die Mission erledigt hat, kreuzt man hinten im Heft eben noch ein paar Felder ab, also man bekommt eine Sternewertung. Wenn du zum Beispiel alle Fluffys eingesammelt hast, bekommst du einen Stern. Wenn die Mission beendet hast, erfolgreich, bekommst du einen Stern. Und wenn alle safe nach Hause gekommen sind, kriegst du auch nochmal einen Stern. Also kannst pro Level 3 Sterne machen oder bis zu 4 Sterne machen, je nach Level. Und die kannst du ausgeben, um einen Startbonus für die nächste Mission zu bekommen. Und das ist nochmal hilfreich. Das hilft dir nochmal nach oben zu kommen. Aber du wirst diese Mission ein paar Mal durchspielen, bis du das Spiel komplett durch hast. Ja, was soll ich sagen? Also mir hat es persönlich nicht so viel Spaß gemacht. Ich fand diese Idee, die ein oder andere Idee ganz cool, aber so lang hat mich das jetzt nicht auf Trab gehalten.
Ich habe es auch gespielt.
Und?
ja, ich habe es jetzt noch nicht mit meinen Kids gespielt. Und ja, ich bin ja eh nicht so der Fan von so hektischen, wir müssen jetzt alle innerhalb von und 40 Sekunden können echt kurz sein,
Ja, die sind
ausmachen.
verdammt kurz, aber es ist kein hektisches Spiel. Du hast wirklich nur diese 40 Sekunden pro Runde ein hektisches Spiel und dann ist es ja alles, es ist
Ja,
davor und
danach
danach,
hast du
genau, es
Zeit,
ist
genau,
davor und
das
danach
stimmt.
genug Zeit. Da gibt es andere hektische Spiele, wo das komplett immer all the time während der Runde passiert, aber hier ist es ja wirklich sehr, sehr konzentriert auf diese 40 Sekunden. Dementsprechend, ja, man kann es machen, wenn man da drauf Bock hat und ein kooperatives Spiel sucht.
Ja, mich spricht es auch von, also der Optik, die hatte mich sofort abgeholt. Die fand ich echt cool. Auch da die Idee mit diesen Karten. Aber so richtig hundertprozentig war ich auch nicht überzeugt davon, muss ich sagen. War jetzt auch nicht. Ich habe es jetzt in mehreren Konstellationen gespielt und ich denke auch so, das Ziel wäre eher so kooperativ und dann eher Familienspiel, würde ich sagen. Jetzt nicht unbedingt mit Kids, die zu jung sind, ne? Da, wie
Genau,
du schon
richtig.
sagst, da ist der Frustfaktor zu hoch. Aber sonst schon so in der Familienrunde oder wenig Spieler oder so. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt eins, was super anstrengend ist vom Dings, weil wenn du einmal so den Kniff raus hast, was du machen musst, glaube ich, funktioniert das. Ich weiß jetzt nicht, wie es später wird. Es wird ja noch schwieriger.
Es wird auf jeden Fall schwieriger. Wir haben jetzt drei
Genau.
Missionen geschafft, also geschafft, oder danach, weil ich habe auch Missionen gespielt, die ich jetzt vielleicht nicht hätte schon auspacken dürfen. Aber es wird halt länger. Und da fordert das Spiel dir schon einiges ab. Also nie, dass es wirklich kompliziert wird, ja.
Ja,
Aber du
das
musst halt.
meine ich so. Von der Grundlage ist es eigentlich schaffbar für jeden, aber das ist halt, ne, dann doch hart zu mastern am Ende dann, ne, wenn du dann sagst, so hier, ich schaff's durch, sagen wir es mal
Genau,
so.
bei Hard to Master hätte ich ja kein Problem damit, wenn ich da wirklich Steuerungsmöglichkeiten habe. Und die habe ich gefühlt wenig mit Karten, die dann halt entsprechend
Das stimmt,
so
es ist
hochkommen,
sehr
wie sie hochkommen.
glücksabhängig, was du bekommst,
Genau.
ja. Ja, wenn du, das hatten wir auch in einer Runde. Wenn schlecht gemischt ist, hast du urplötzlich nur noch rote im Spiel. Also wo du ganz viel rote hast und ganz wenig von den anderen Farben. Und dann kannst du die urplötzlich nicht mehr bewegen. Das ist mir auch aufgefallen. Ne? Das stimmt.
Genau. Ja, aber ich gebe dem Spiel tatsächlich eine 5. Also ich finde das Spiel tatsächlich recht mittelmäßig. Es ist nichts Besonderes. Man macht sicherlich auch nichts falsch, wenn man es mal spielt. Aber für mich und die Family war es nichts.
Ich glaube, ich würde dem jetzt noch eine. Ah, nee, also Moment, was bei BGG hast du 6,2, glaube ich, ne? Ja, soweit ich gesehen habe.
6,1.
6,1 sogar nur. Okay. Ja, ich glaube, ich wäre aber da eher bei dir, weil, ja, ich würde so eine auch maximal so 5,5 bis 5,8 geben. Ja, das liegt aber auch daran, ich bin nicht das Zielpublikum in der Hinsicht kooperativ, Dings, das ist ja nicht meins, also aus dem Grund. Also, wenn kooperativ, dann muss es eher so in Richtung Dungeon Crawler gehen, als jetzt sowas. Sagen wir es mal so. Okay.
Sehr gut. Dann wäre ich, glaube ich, mit meinem tiefsten Punkt. Mit dem tiefsten Punkt habe ich der Folge habe ich hinter mir. Jetzt geht's nur noch bergauf.
Ah, jetzt geht es erstmal bei mir
Oh nein, da bin ich
bergab.
gespannt.
Also, ich habe jetzt auch ein Spiel gespielt, was eine Neuauflage erfahren hat. Von Kosmos, ein Zwei-Personen-Spiel, und zwar Cäsar und Kleopatra.
Ja, ich
Naja.
meine mich zu erinnern, wir hatten ja mal vor ein paar Tagen gesprochen, dass du sogar die beiden Versionen hast, die alte und die
Ja,
neue,
genau, ich habe
richtig?
beide.
Ja,
Aber die
irgendwann
Orgie
mal.
haben sie abgeschafft.
Die was?
Die Orgie haben sie abgeschafft. So, jetzt kommt's. Jetzt habe ich
Okay,
dir,
aber
oder?
die über, also du hast meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ich hänge an deinen Lippen. Hau raus.
Ja, also die neue Version. Ja, so, erstmal, ich erkläre erstmal das Spiel und danach sage ich mal, was die Unterschiede sind. Im Grunde genommen ist es ein ziemlich simples Beatspiel, würde ich sagen. Also wir versuchen die Gunst von unseren Patriziern zu erlangen. Bekommen jeder zum Beispiel am Anfang eine oder zwei Missionskarten, wo wir uns im Laufe des Spiels dann irgendwie für eine entscheiden müssen. Auf den Missionskarten, dafür bekommst du am Ende dann Punkte. Da steht dann zum Beispiel, habe so und so viel Karten von der Patrizierfarbe, weil es gibt insgesamt fünf unterschiedliche Patrizierfarben, also blau, weiß, grün, rot und gelb. und wir versuchen, die Gunst von diesen zu erlangen. Das machen wir mit Gunstkarten. Oder Einflusskarten hier genannt. Das sind einfach nur Zahlkarten. Also von, ich weiß es gar nicht, Moment, 1 bis 5. Genau. Und diese spielen wir immer, wenn wir dran sind, spielen wir eine verdeckt vor einen Patrizier unserer Wahl und eine offen vor einen Patrizier unserer Wahl. So, das heißt, so dass immer 50-50, dass unser Gegenüber sieht, ah, guck mal, da liegt eine 5. Aber was war die andere Karte? Ne? So. Das ist eigentlich so erstmal der Hintergrund. Dann ziehen wir danach aus einem Beutelchen, was wir dabei haben, und da sind Büsten drin. Also das sind einfach so die farbige Kombination der Patrizier aus so kleine Holzbüsten. Die ziehen wir raus, ziehen wir jetzt blau, dann kommt es zur Wertung der blauen Patrizier. Dann müssen wir alle Karten, die da dran liegen, umdrehen und wir vergleichen unseren Wert. Also sprich, dann habe ich zum Beispiel 7 Punkte auf meiner Seite und mein Gegenüber hat 3. Das heißt, ich erhalte den Patrizier, muss dann aber meine höchste Karte, die anliegt, wegwerfen und mein Gegenüber seine niedrigste Karte abwerfen, so dass er dann vielleicht danach die Chance hätte, die nächste blaue zu erhalten, weil er dann eine höhere da liegen hat als ich. So, das ist eigentlich das gesamte Spielprinzip, aber es kommt natürlich noch ein bisschen was dazu, wie Aktionskarten, die auch immer gezogen werden können, weil du musst danach wieder aufziehen, deine Kartenhand, und du kannst dann aussuchen, nimmst du wieder Einflusskarten auf die Hand oder ziehst du vom Aktionskartenstapel. So, mit den Aktionskarten kannst du dann zum Beispiel so Sachen machen wie ein Veto, sprich einen Angriff abwehren, wenn dir dein Gegenüber jetzt sagt, wirf deine Handkarten ab oder verteile deine Sachen neu oder wirf deine höchste Karte ab, solche Sachen. Dann könntest du eine Vetokarte einwerfen, das ist halt dann auch eine Aktionskarte, die darauf reagiert. Damit kannst du das ein bisschen beeinflussen, das Ganze. Du könntest dann auch sagen, hier wirf deine höchste von den Game-Patriziern ab, zum Beispiel. Ne? Das wäre dann auch so eine Angriffskarte. Ja, das ist eigentlich das Prinzip. Wir spielen so lange, bis wir, ich meine, bis alle Patrizier weg sind, genau. Ja, und dann kommt es zur Wertung. Da wird geguckt, wer wie viele Karten hat. Für jeden Patrizier bekommst du Punkte und für dein Ziel bekommst du Punkte. Also wenn du das Ziel erreicht hast, ne, deinen geheimen Auftrag sozusagen. Ja, und das ist dann eigentlich alles. Stimmt, die Büsten bleiben erstmal draußen, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Deswegen kannst du dann schon mal planen. Ja, komm, der Grüne wurde gerade gewertet, der wird jetzt gleich nicht wieder gewertet, weil gewertet wird halt nur, es gibt dann noch einen grauen und einen schwarzen, eine schwarze Büste da drin, und die besagt, der Graue sagt einfach, es passiert nichts. Der bleibt dann einfach draußen, wird der Schwarze gezogen, kommen alle Büsten, die bis dahin ausgelegt wurden, wieder in den Beutel, und man zieht danach die Runde dann wieder neu, und dann hat man natürlich wieder die Chance, dass der Blaue oder Grüne dann wieder gewertet werden kann. So. Es ist eigentlich total simples Spielprinzip, muss man sagen. Es ist nicht wirklich hochtrabend, nicht schwer. Das Einzige, was neu gemacht wurde, jetzt kommt es nämlich zum Vergleich zu damals, das ist einfach eine Neuauflage, die ich dann irgendwie, ich hatte die auf dem Flohmarkt gefunden, die alte Version, und meine Frau wollte die unbedingt haben. Und wir hatten sie dann auch noch nicht gespielt, und dann kam die Neuauflage, und dann haben wir sofort die Neuauflage gespielt gehabt, deswegen. Was hier anders ist, du hast hier Holzmiepel mit dem Säckchen, ne, diese Büsten, die du ziehst. Damals waren es Karten. Das heißt, du hast einfach eine Karte gezogen und geguckt, was halt gewertet wird. Dann hast du die Patrizier, hatten damals Namen, das haben sie jetzt nicht mehr. Die sind einfach nur, da steht nichts mehr drunter. Das liegt daran, weil, ich lese jetzt mal ein paar Namen vor. Moment, unter den Pinken zum Beispiel, das war dann der Lustus Frustus zum Beispiel. Oder der Beatus Usus. Und ja, das steht da wirklich drauf. Ne? Jetzt weißt du vielleicht, warum es eine Neuauflage gab.
Es war etwas aus der Zeit gefallen, nehme ich an.
Ja, genau das. Und ja, da könnte ich noch so ein paar vorlesen. Ja, und das war das dann. Und da war es dann zum Beispiel eine Karte. Hier ziehst du ja den grauen Miepel, dann kommt es halt einfach zu keiner Wertung. Ne? So. Und dann wird halt weitergemacht. Hier, wenn du die Karte ziehst, der auch der graue, dann steht hier, keine Befragung heute. Orgie, Ausrufezeichen. Deswegen, das war dann in dem Alten. Also, das waren halt so ein bisschen die Unterschiede. Ansonsten sind die Karten eigentlich vom Design her gleich. Ich finde es ein bisschen schicker halt, klar, bei der neuen Version. Und sie sind ein bisschen größer. Damals waren sie so mehr so länglich hoch. Aber im Grunde genommen ist da sonst jetzt nicht so viel Neues. Ich sag mal, durch die Namen und so hat es wahrscheinlich die Neuauflage gebraucht. Ist aber jetzt kein Spiel, was mich super vom Hocker gerissen hat. Also man kann es spielen, ne? Ist kein schlechtes Ding, wer so auf so kleine Beatrunden steht und das gerne macht und so dafür so ein Zwei-Personen-Spiel runterrocken möchte, ist das sicherlich auch nichts Verkehrtes. Das soll 60 Minuten, ich glaube nicht, dass wir 60 Minuten gespielt haben. Naja, auf jeden Fall zwei Personen ab 10. Ja, ist halt schon ein bisschen strategisch, nur du musst halt immer gucken, was gewertet wird. Das kann halt auch ein bisschen zu Frust führen, weil wenn dann jedes Mal, wenn du da gerade nichts hingelegt hast und der andere aber immer Glück hat, dass er genau die Büste zieht, die er braucht, dann frustet das schon ein bisschen. Und es könnte natürlich im schlimmsten Fall auch dazu kommen, dass deine nie gewertet wird, weil wenn du danach den schwarzen ziehst und alles wieder reinkommt und dann du ziehst danach wieder den blauen zum zweiten Mal, dann könnte es frustig werden irgendwann mal.
Wie lange dauert ein Spiel?
Das steht hier mit 60 Minuten. Ich glaube, wir haben aber eher 30, würde ich gesagt, gespielt. 30 bis 40.
Ich bin gerade bei Frust.
Ja, hier steht auch 40 auf der neuen Packung. Also das alte hatte noch 60 Minuten angegeben. Also das kommt hin, die 40 Minuten.
Hat man auch länger gebraucht. Da muss man ja über die Namen lachen.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist ja heute weg.
Ja, genau, das ist jetzt weg. Ich denke, für manche wären die Namen wahrscheinlich super gewesen. Also, damit sie es neutraler halten, sagen wir es mal so, ist es, glaube ich, besser mit der neuen Version. Nee, also man kann es nicht holen. Ist ein, glaube ich, durchschnittliches Zwei-Personen-Spiel. Hat eine 6,4er Wertung, aber das ist die von 97, die Dings. Ich weiß gar nicht, was die neue hat. Die zwar das neue Bild drin bei BGG. Ich würde eine 6 bis 6,5 auch geben. Also ich würde mich da einreihen. Ja. Es war nicht schlecht. Man kann es spielen. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, musst du vorweglaufen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, komm, weck mich dafür, das spielen wir jetzt. Das muss es jetzt auch nicht sein, ne. Also, ah. Hatte ich mir irgendwie mehr von erwartet, weiß ich auch nicht. Irgendwie was anderes runter vorgestellt. Aber klar, meine Neuauflage von dem, wenn ich sie jetzt sehe, 1997, da waren ja jetzt ja noch nicht die ausgefeiltesten Mechaniken teilweise, glaube ich. Aber, naja. Ist von Wolfgang Lüttke und Franz Vohwinkel ist der Künstler. Also von dem Neuen natürlich nicht. Ich denke, das gilt jetzt für den Alten. Aber der Designer, also sprich der Autor, ist trotzdem Wolfgang Lüttke. Ja, cool. Genau. Und ist bei Kosmos erschienen. Beide Versionen auch.
Genau. Sehr schön. Dann würde ich mal gleich weitermachen.
Ja.
Mit Nova Roma.
Ah, habe ich schon sehr viel Gutes drüber gehört. Und du wirst mir jetzt wahrscheinlich auch viel Gutes darüber berichten.
Jein.
Okay.
Jein. Mal kurz zu den Eckdaten. Also Nova Roma, ein Kennerspiel, spielt zwischen 60 Minuten und 120 Minuten, also zwischen 1-2 Stunden. Es ist von dem Designer Stan Kordonski. Den kennt man auch von Endless Winter zum Beispiel. Und da ist schon mein ganzes Problem.
dann muss es ja gut sein.
Also ich glaube tatsächlich, wenn man Endless Winter gut fand, dann wird man an dem Spiel auch seine Freude haben.
Also ich.
Wenn man Endless Winter nicht so gut fand, und da also komme ich dazu, dann wird auch dieses Spiel dich sehr stark daran erinnern und eben auch nicht so gefallen. Also es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Ne? Also ich habe auch bei Endless Winter gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist Es ist, sind ganz viele Mechanismen aneinander geflanscht. Es gibt ein zentrales Element, mit dem du das Ganze steuerst, aber du hast ganz, also du, das ist nicht miteinander verwoben wie andere Spiele, wo du halt wirklich sagst, okay, und du veränderst hier etwas und dann hat es eine Auswirkung auf was anderes. Und da ist wirklich quasi so ein Ineinandergreifen von Zahnrädern. Und das hast du hier nicht. Du drehst quasi in der Mitte ein Zahnrad und dann dreht sich halt nur an der einen Stelle was. Und
dann bricht der Zacken ab.
Genau, und dann bricht der Zacken ab oder nicht, weil es total irrelevant ist. Das ist okay. Ein bisschen das Problem. Es hat ein paar Aspekte haben mir trotzdem gefallen. Aber jetzt noch mal kurz zurück. Also, neues Spiel bei Queen Games. Es spielt im alten Rom. Wir sind eben Patrizier des alten Roms und versuchen da eben im Kaiserreich unter Konstantin entsprechend das neue Rom eben aufzubauen und diese Ländereien zu erschließen und hier das am besten zu tun. Du hast da ganz viele Mechanismen drin. Das macht das Spielbrett etwas unübersichtlich, wie ich finde, ein bisschen wuselig. Was zum Beispiel die Möglichkeit, eben mit deinem Boot entlang der Küste zu fahren und dort Punkte oder Ressourcen einzusammeln. Du hast die Möglichkeit, Gebäude zu bauen in Form von Klötzchen in bestimmten Regionen. Du hast die Möglichkeit, Karten zu kaufen, die dir einen One-Time-Effekt geben oder eben Siegpunkte für am Ende des Spiels. Du hast die Möglichkeit, dein Tableau zu erweitern. Du hast die Möglichkeit, auf deinem Tableau Ressourcen zu produzieren. Du hast die Möglichkeit, im Hypodrom Rennen zu machen und entsprechend dort Gunst oder Siegpunkte auch noch zu machen. Und dann hast du noch ein zusätzliches kleines Board neben deinem Tableau, wo du auch nochmal zusätzlich die Möglichkeit hast, so deine individuelle Ziele zu erfüllen, die mehr oder weniger in jedem Spiel anders sein können. Also da ist schon einiges geboten, da sind schon einige Dinge dabei. Das Kernelement ist in der Mitte, das ist so ein Raster. Da liegen aus die verschiedenen in den Spalten und in den Zeilen sind die Zeilen- und Spaltentitel quasi die verschiedenen Aktionen, die du auf dem Spielbrett eben hast. Und da wirst du oder werden die Spieler nacheinander eben eine ihrer Patrizier dann reinstellen und je nachdem, wie viel Patrizier von den eigenen Patriziern in dieser Spalte oder Zeile drin sind, so oft darfst du dann eben entsprechend auch die Aktion ausführen. Also da ist ein bisschen ein strategisch-taktisches Element. Das finde ich ganz cool tatsächlich, dass man das entsprechend so macht. Aber dieses Puzzeln von diesen verschiedenen Mechanismen und jetzt gehe ich jetzt hier drauf und ich gehe dann auf, dann später mache ich das hier etc., das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, das hat mir tatsächlich nicht so getaugt, weil du machst wieder alles, du kannst überall irgendwas machen, es fühlt sich aber irgendwie nicht so an, dass du dich wirklich auf etwas committen musst und du mit einer hohen Schwierigkeit dorthin kommst. Also dir werden da nicht gefühlt so viel Steine in den Weg gelegt. Du hast einfach nur viele Optionen. Und das hat es für mich irgendwie langweilig gemacht. Dann ist das noch illustriert von Demico.
Ja, finde ich total geil. Also wirklich. Also, sorry.
ja, aber also der macht halt mittlerweile sehr viel. Und ich finde, man sieht es nur an dem Tableaus, da es da dran war und an den Karten. Der Rest, also ich finde das Hauptboard jetzt nicht so hübsch. Aber es sei es drum, es geht mir halt nur darum, du hast, ich liebe Eurogames, ich liebe es, wenn ich viele Möglichkeiten habe, aber die Verzahnung hat mir in dem Spiel einfach gefehlt. Und das war bei Endless Winter genauso. Da hatte ich nämlich auch das Gefühl, ich habe hier einfach 1000 Möglichkeiten. Ich werde trotzdem alles machen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich auf irgendwas wirklich committen kann, weil mir alles quasi in die Hände gelegt wird. Mhm. Bei Endless Winter hatte ich tatsächlich das Problem, ich hatte da, sagen wir mal, mehr so eine Toughness erwartet, ne? Dass das Spiel wirklich böse ist, weil ich meine, Eiszeit, das war kein Zuckerschlecken. Und trotzdem habe ich Ressourcen en masse bekommen, mit denen ich dann immer weitermachen konnte. Und ja. Da fand ich das Spiel zu. Hat das Spiel zu viel gegeben, damit mir es dann Spaß gemacht hat. Und diese Vibes hatte ich jetzt auch wieder. Daher ist das für mich ein stabiles Spiel, 7 Punkte. Da werden ganz viele Leute Spaß dran haben. Und das hört man ja auch von der Community im Generellen, das Feedback. Hey, macht Spaß. Aber mir hat es keinen Spaß gemacht.
Nee. Nein, also, weiß ich nicht, ich habe es ja noch nicht gespielt. Also ich kann dazu nichts sagen, jetzt nur so nebenbei.
Es ist, wie gesagt, stabiles Spiel. Mir hat es nicht getaugt. Also ich habe es gespielt, habe es ein zweites Mal gespielt und es ist sofort ausgezogen. Es ist sowas von schnell weggegangen. Meine Frau und ich haben uns angeschaut und so ein bisschen von die Ärzte mäßig. Ist das alles? Ist das alles? Genau, hat sich so ein bisschen angefühlt. Ja.
Ja, solche Spiele kenne ich auch gut. Das ist, wo man dann denkt so, das war's. Ja, ich muss das mal spielen. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Weil ich mag das Design. Ne? Also, und ich mag auch Endless Winter, wenn du jetzt sagst, das ist ähnlich wie das. Ich verstehe auch, was du meinst bei Endless Winter. Und ich glaube, die ganzen vielen Erweiterungen, die dazu kamen, haben es jetzt nicht förderlicher gemacht.
Ja.
Aber trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Und ich mag auch einfach die Optik. Also mir hat es gut gefallen. Deswegen würde ich jetzt Nova Roma da schon eine Chance geben. Jetzt von mir aus. Ne?
Ja, also, mach's auf jeden Fall. Also ich meine ja, das ist tatsächlich total ernst gemeint. Leute, die Endless Winter cool fanden, werden das Spiel auch cool finden.
Ja, ich finde,
wahrscheinlich wird Endless Winter trotzdem besser sein, weil es einfach fresher ist. Ich meine, es ist wieder ein römisches Thema. Ich liebe römische Themen. Ich liebe beige Spiele. Aber es wäre mir einfach zu wenig.
Ja, dann gehen wir jetzt vom alten Rom in Schwarzwald.
Ja, sehr gut, da kann man auch drüber reden. Perfekt.
Ja,
da habe ich,
jetzt nimmt er mich auseinander.
Ein Wörtchen mitzureden. Aber machen wir du mal weiter.
Ja, also wir gehen erstmal in den Black Forest, also in Schwarzwald, von Feuerland Spiele. Ist von Tido Lorenz und Uwe Rosenberg. Und Künstler ist Lukas Siegmund. Sigmund. So, 1 bis 4 Spieler, 60 bis 120 Minuten, Alter 14 plus. Gut, das ist bei Feuerland ja meistens so 14 plus, aber...
Ja, hier aber verdient.
Ja, da auf jeden Fall verdient. Schwergewicht in der Hinsicht, ja, hat eine 3,25 von 5 jetzt in Komplexität. So, 7,7 Wertung, meine sage ich gleich am Ende. So, was machen wir hier? Grunde genommen basiert es ja auf Glasstraße. Dazu kann ich nichts sagen, aber Phil gleich.
Da kann ich was dazu sagen.
Genau. Das habe ich halt nie gespielt, weiß aber, dass es damals sehr gerne gespielt wurde und auch immer gehypt wurde. Deswegen.
Es hatte aber trotzdem Kontroversen. Ja, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, okay. Ja, stimmt. Es gibt ja auch Unterschiede, was du mir mal erzählt hast. So, was haben wir hier? Wir haben ein Tableau vor uns und ein Spielbrett vor uns. Auf diesem Spielbrett können wir uns mit unserer Figur durch Dörfer bewegen. Und in diesen Dörfern können wir Handwerker anheuern. Und diese Handwerker können halt unterschiedliche Dinge. Das ist halt so Rosenberg-Style-mäßig. Halt, du kannst Gebäude bauen, du kannst Tiere erhalten. dann halt auch züchten sozusagen oder nicht züchten.
Nein, das kannst, ist ganz wichtig.
Du kannst nicht züchten, genau.
Du hast keine Vermehrungsphase.
Ja, ich wusste das, als ich jetzt einschalte. Vielleicht mal getestet, ob er noch da ist. Nein, aber du hast einen Hof, wo du halt bis so und so viele Kühe halten kannst und oder halt Schweine, je nachdem. Also Wildschweine hier auch. Deswegen kannst du die sogar in deinem Wald haben. Immer eins. Ne? Eins war das, glaube ich, ja.
Genau, immer eins.
Pro Wald. Kannst aber später auch einen Hof oder so eine Weide haben, genau, wo du dann auch drei Schweine halten kannst. So, dann kannst du diese Schweine oder Kühe natürlich auch zu Fleisch, also Nahrung machen und so weiter und so fort. Ja, was machen wir hier noch? Wie wird das überhaupt alles gesteuert? Das Ganze läuft über so ein Rondellmechanismus ab. Also sprich, wir haben ja zwei so Rondelle sozusagen. Genau. Da haben wir unsere Ressourcen drauf und unsere Nahrung und Bewegung. Links das Rondell gibt uns halt Ressourcen. Und dieser Mechanismus, der war für mich ganz am Anfang erstmal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil ich erstmal nicht mehr wusste, was will das Spiel von mir. Aber.
Ja, fairerweise, das muss man auch ein bisschen beherrschen.
Ja, genau. Ja, vor allem, wenn du das erste Mal spielst, fand ich es relativ schwierig, weil immer, wenn du Ressourcen bekommst, verlierst du auch welche. Das ist halt das Problem, weil du bewegst dieses Rondell immer so weit wie möglich, bis irgendeine Ressource es aufhält. So. Das heißt, es kann natürlich dir auch Plus bringen. Du musst aber halt gut planen, welche Ressource du als Stopper nutzt. Die linken Ressourcen ist halt ganz gut, wenn du die als Stopper nutzt, weil wenn die als Stopper dienen, dann hast du das Maximum. Wenn es aber rechts davon stehst und du nutzt die als Stopper, dann ist es das Minimum. Also sprich, dann hast du Null bei der einen Ressource. Und wir haben zum Beispiel links haben wir Glas drauf, wo du maximal drei Stück von haben kannst. Dann haben wir, das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, ist das Sand oder Getreide? Das Gelbe. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber auf jeden Fall.
Quarzsand, den brauchst du.
Quarzsand, ne? Glas, Sand ist das. Meinen, ja. Dann haben wir auf jeden Fall Kohle, Wasser und Holz. So, das sind unsere Ressourcen. Damit können wir später. Ach ja, und Lehm. Lehm ist aber das Einzige, was nicht auf dem Rondell ist, sondern du hast einfach links daneben eine Leiste und kannst dann halt da hoch und runter gehen. Das ist das Einzige, wo du kein Minusgeschäft mitmachen kannst. Ja, und im Grunde genommen ist es ja auch ganz cool gemacht oder gelöst, finde ich, weil jedes Mal, wenn du das dann weiterschiebst, dann musst du halt wirklich planen. Gehe ich mit meiner Kohle jetzt weiter, dafür verliere ich aber vielleicht Holz oder Wasser, weil du dann da weniger bekommst, weil sich das Ganze dann weiterschiebt. Oder natürlich könnte ich jetzt Kohle, Quarzsand und so weiter nach vorne schieben, dafür kriege ich mehr Glas, weil das dann links ist und das könnte das ja aufhalten. Und Glas ist natürlich sehr wertvoll, um Gebäude zu bauen, weil die Gebäude bringen dir am Ende Siegpunkte, die kannst du als Tausch Objekte sozusagen nehmen, also sprich, da hast du Tauschoptionen drauf, hast Soforteffekte drauf, das heißt, du kannst sofort ganz viele Ressourcen bekommen. Ja, oder halt hohe Siegpunkte oder halt am Ende so, ja, Siegpunkte fürs Ende dann, ne, die du dann erhältst, wo du dann Sachen umtauschen kannst, sprich, für so und so viel Kohle, wenn du immer je zwei Kohle bekommst, so einen Siegpunkt. So, das ist dann auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ist es so, dass du Nahrung hast. Da hast du zwar auch Kohle bei, hast aber auch Fleisch und, ja, was ist das? Brei, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ne? Und das ist rechts. Und auf der linken Seite des Rondells hast du zwei Reisemarker und einen fahrenden Händler. Der fahrende Händler bringt halt ein bisschen die Interaktion mit rein, weil dadurch kannst du ein Plättchen, was in diesen Dörfern ist, umsetzen. Und dieses Umsetzen funktioniert dann, indem du tausche das Plättchen gegen ein anderes Plättchen aus. Dadurch kannst du natürlich ein bisschen gucken, ob du das zu dir setzt und später halt dann wieder da hin und her tauscht. Das bringt nur ein bisschen Interaktion. Oder du nimmst zum Beispiel jemand anderen das Plättchen dann weg und da setzt es dann halt dahin. Das kannst du nämlich dann machen. Und das fand ich ganz cool. Mit den Reisemarkern ist es so, dass du für jede Bewegung, die du außerhalb, also von einem Dorf zum nächsten brauchst, musst du eine Reisemarker abgeben. So. Das heißt, du kannst maximal hast du drei, da du zwei hast, kannst du sechs Felder sozusagen insgesamt gehen, da wärst du auf null. Hier ist natürlich das Risiko auch groß, dass du dich festfahren kannst und
Das kann durchaus passieren, ja.
ja, genau, und dich gar nicht mehr bewegen kannst. Das ist dann doof. Dann musst du, wie war das, betteln oder so,
Ja,
ne?
betteln.
Genau, betteln. Dann kannst du eine Ressource wählen deiner Wahl und schiebst sie nach vorne. Dadurch könntest du dann wieder Reisemarker vielleicht auffrischen. Vielleicht musst du auch zwei Runden betteln. Je nachdem. Oder du bewegst dich innerhalb eines Dorfes und nutzt da halt nochmal eine Aktion. Das kannst du machen. Dafür musst du nämlich keinen Reisemarker ausgeben. Diese Aktionen sind halt dann, wie gesagt, dann kannst du Gebäude bauen, kannst Ressourcen bekommen, kannst Felder anlegen oder sehen. Wir haben halt auch ein Tableau vor uns, was wir dann zu puzzeln können, so à la Rosenberg-Manier, wo wir dann halt Weiden mal anlegen oder halt, ja, wie gesagt, hier Gebäude bauen und es sind wieder sehr viele Gebäude aus jeder Kategorie. Da muss man sich meist erstmal am Anfang ein bisschen einfuchsen und
Genau, da gibt es nämlich auch
durchlesen.
logische Abfolgen, die man dann machen
Genau.
kann, weil die möchtest du irgendwie auch verbinden, damit es dir eben im Spiel hilft, weil es gibt Gebäude, in denen du einfach Ressourcen tauschen kannst, ne? Tausche Holz gegen Nahrung oder was auch immer.
Genau.
Und dann eben weiter Gebäude halt, wo du Nahrung in Punkte umwandeln kannst oder was auch immer. Und das ist etwas, was du halt schon in dem Spiel lernen musst.
Genau.
Welche Wege sind denn da die sinnvollen und welche sind jetzt meiner Strategie an der Stelle zuträglich?
Oder du guckst einfach, welche die höchsten Punkte bringen. Nein, Quatsch, das will ich natürlich nie
Das
tun.
ist natürlich auch sinnvoll, aber es hilft dir natürlich auch, bestimmte Gebäude und Strategien zu fahren, damit du halt schneller an Ressourcen gehen muss, dann kannst du dieses Worker Placement, also dieses durch die Dörfer ziehen, da bist du flexibler. Dann bist du nicht nur dem ausgeliefert, was die anderen dir dann mehr oder weniger lassen.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt hier 36 kleine Gebäude. Deswegen nur mal so für die Anzahl. Es ist schon einiges. Und dann hast du aber auch ja noch die Möglichkeit, große Gebäude zu bauen. Dafür gibt es aber nur vier. Da ist halt der, der zuerst kommt, der kommt mal zuerst. Klar, bei den kleinen Gebäuden auch, aber da ist halt mehr Auswahl. Bei den großen Gebäuden, die bringen natürlich auch mehr Punkte. Und eigentlich eher Punkte fürs Ende. Also das ist eher jetzt nicht so, was dir im Laufe des Spiels die ganze Zeit was bringt, sondern eher, worauf du dann hinarbeiten möchtest. Ja, das ist halt eigentlich das. Ansonsten kannst du dein Tableau natürlich immer weiter erweitern mit der Glashütte. Das heißt, wir gehen nämlich diesen, ja, das ist eigentlich ganz cool, da ist so ein kleiner Glasstein drauf. Den setzt du dann, kannst du bis zu vier Felder hochsetzen. Wenn du oben am letzten Feld angekommen bist, bekommst du ein neues Areal, also sprich einen neuen Guthof noch zusätzlich, wird dann angelegt und dann musst du mit deinem ganzen Glashütte ziehst du dann um, weil sozusagen die Ressourcen sind erschöpft auf dem alten
Genau,
Gutshof.
du brauchst ja, die Geschichte hier ist es ja, dass man ja ganz viel Holz gebraucht hat, um das Ganze zu machen. Und
Genau.
sobald, also und die Idee ist, wenn ein, oder nicht nur die Idee, sondern das hat ja letztendlich auch den Schwarzwald geprägt, wenn dann ein ganzes Areal abgeholzt war, dann mussten die umziehen und da, wo die jetzt früher drin saßen, das haben dann wieder Leute von den Ortschaften entsprechend übernommen und haben daraus einen Hof gemacht. Und so sind eben im Schwarzwald auch diese kleinen pittoresken Dörfer entstanden. Und das wird in der Regelerklärung relativ schön und plakativ auch erklärt. Also du spürst den Schwarzwald, sagst also sozusagen.
Wow, Phil liest auch den Flavortext.
Aber
Ich
nur
sag
bei
noch
Eurogames.
Englisch sagen.
Nur bei Eurogames.
Nein, ich lese den auch manchmal, aber ich habe jetzt auch einen Deckel von meiner Frau bekommen. Warum liest du sowas nie?
Tja.
Ja, hast du einmal hier Leute da, die das vorlesen beim Erklären? Schon bist du dran.
Aber es hilft tatsächlich auch bei der Regelerklärung, ne? Warum,
Ja, das
also
stimmt schon.
du solltest auch immer auch gucken, dass du neue Guts, also neue Felder dazu bekommst. Das dass du dann entsprechend auch wieder Platz hast oder auch wieder Holz. Weil
ja, vor allem Holz, weil wenn, Platz.
Das ist genau die Geschichte. Holz ist tatsächlich, also normalerweise ist ja bei dieser Art Spiel ist Holz gar nicht so das große Problem. Aber in dem Spiel fand ich immer Holz eine Mangelware.
Ja, das stimmt.
Ja.
Nee, das ist auch richtig. Da, und erstens, es bringt dir auch 2 Punkte, ne? Jedes Plättchen, was du weiter anlegst. Und wie gesagt, es bringt dir wieder 2 Holzareale, die du dann halt wieder umwandeln kannst. Deswegen, ja, das macht schon Sinn, auf jeden Fall, das weiter auszubauen. Und man sollte sich halt wieder so à la Rosenberg nicht auf alles konzentrieren, sondern so versuchen, so seine Linie zu fahren. Entweder mehr so auf Tiere gehen oder mehr so hier auf die Holzverbreitung oder nur die größeren Gebäude oder, ne? Also man kann da so eine Mischung finden, aber ich finde, was ich wieder ganz gut finde, es ist keine Punkteflut und keine Punkteschlacht. Wir waren eigentlich jetzt jedes Mal, wenn wir das gespielt haben, immer so relativ nah aneinander. Also der eine rennt dem anderen jetzt nicht wirklich davon. Also es war bei uns jetzt zumindest nie so. War das bei euch so? Also bei uns war es, ich habe es jetzt mehrfach gespielt und wir waren immer maximal 1 bis 2 Punkte Unterschied.
Also sagen wir mal so, wenn man dich abgehängt hat, ist man, also da ist nicht so viel Chance, da irgendwie wieder aufzuholen. Also wenn du irgendwie dich rausmanövriert hast, indem du zum Beispiel diese die Rondelle nicht gleich verstanden hast oder die nur 3-4 Runden später verstanden hast als der Rest der Truppe,
ja,
dann glaube ich nicht, dass du das Spiel wirklich noch drehen kannst.
Ja, also wie gesagt, bei uns ging das immer und ich hatte die nämlich am Anfang gar nicht verstanden und die anderen hatten das schon öfters gespielt, aber irgendwie bei uns hat es ganz gut geklappt und wir waren so lustigerweise immer ein Punkt hintereinander. Aber ja, genau. Was es natürlich hier noch gibt, Aufträge. Die Aufträge kommen noch mit ins Spiel. Bei 2 Personen waren es, glaube ich, 3 Aufträge. Genau, da kommen 3 Aufträge rein. Das sind einfach, wenn du die erfüllst, dann hast du so zum Beispiel, du musst so und so viel Ressourcen davon haben oder das sind immer unterschiedlich. Also entweder hast du so und so viel Wasser, zum Beispiel 5 Wasser oder 3 Waldgebiete, die du abgibst. Und bekommst dann dafür 5 Holz, 4 Fleisch jetzt zum Beispiel und 1 Kuh. So, das wäre jetzt hier bei einem, was ich jetzt gerade hier vor mir sehe. Und dann ist die erfüllt, dann legst du sie zur Seite, hast diese Ressourcen erhalten, dann wird eine neue aufgedeckt. Es wird halt immer geguckt, wo halt der Handwerker sich befindet und dementsprechend wird da das Plättchen hingelegt. So, und dann, das ist halt einfach nur, damit du halt noch ein paar Goodies kriegen kannst und dich da, manchmal lohnen die sich auch richtig gut.
Ja.
Bei manchen denke ich mir so, warum?
Braucht es die? Ich find die ein bisschen fies, weil die kann natürlich immer nur einer abstauben.
Das stimmt. Das und ist halt so der Wettrennmechanismus.
Ja, ist ein Wettrennmechanismus, aber wenn das einer gerade schön bedienen kann und der andere muss ewig für arbeiten, kann das schon zu einem Ungleichgewicht führen. Also ich fand das gar nicht so cool. Moment, ich fand's cool, weil ich es natürlich auch genutzt habe, ja.
Ja, aber ich habe es auch genutzt.
Also. Aber es hat, meines Erachtens hätte es nicht gebraucht. Es hätte es einfach nicht gebraucht.
Weil ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, genau. Man braucht es nicht unbedingt, das stimmt. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das nimmt so diesen Rosenberg, diese Gemütlichkeit daraus, aus den Rosenberg-Spielen. Ich finde ja immer, Rosenberg ist immer so ein, vergleiche immer mit aller Erde und so. Ich finde es immer relativ, für mich ist es gemütlich. Ich weiß, es sind Hirnzwirbler, also weil du viel Sachen gleichzeitig machen musst. Aber für mich ist es eher so ein gemütliches Spielen. Und nein, es ist für mich kein langweiliges Spiel. Ich mag es, weil ich liebe sowas Gezwirbeltes. Deswegen, klar, dieser Wettrennmechanismus bringt vielleicht unnötig Hektik rein. Braucht man nicht unbedingt. Aber es hat mich jetzt auch nicht gestört, weil irgendwie war es bei uns immer relativ ausgeglichen. Weil dann, wenn der eine das geschafft hatte, kam ja Neues rein. Und dann war da ich vielleicht schon wieder näher dran als dann der davor. Geht. Also ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, aber wie du sagst, man hätte es nicht wirklich gebraucht.
Ich glaube,
man hätte es auch so geschafft.
War es denn nicht so, lass mich nochmal erinnern, Also bei mehr Spielern kriegst du schneller welche rein und hast auch eine höhere Quantität, ne? Du hast dann einfach mehr Aufträge da rumliegen. Beim Zweierspiel hast du gar nicht so viel Aufträge da
Beim
rumliegen.
Zweierspiel hast du drei drinne, weil normalerweise hast du ja nur zwei. Also pro Person kommt immer ein Auftrag rein. Ne? Wenn du zu dritt spielst, hast du auch nur drei drinne. Wenn du zu
Okay.
viert spielst, hast du vier drinne.
Ja, wir hatten das immer nur, also ich hatte es auch nur einmal bedient. Also, aber gut, nee, lass uns das Thema nicht weiter stressen. Also ich glaube,
Alles gut.
wir sind ja einer Meinung. Also
Ja,
das war,
nee, wie gesagt,
das
man braucht
hätte
es
ich
nicht
gebraucht.
wirklich, aber ja, bringt halt ein bisschen Interaktion rein, weil du dann diesen Wettrennmechanismus drin hast, ne, muss ich dann sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, für mich ein schönes Spiel, ich mag es, mir gefällt es wirklich gut. Auch wenn ich jetzt schon öfters, also ich hatte jetzt ja auch auf Instagram da was drüber geschrieben, da waren die Meinungen geteilt. Manche fanden es langweilig, das kann ich jetzt hier so gar nicht nachvollziehen. Manche Sachen keine Interaktion, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen.
Kann ich
Aber das ist
nachvollziehen.
halt, was?
Ich kann es nachvollziehen.
Dass keine Interaktion ist.
Ja, also wenn vor allem, wenn man es jetzt zum alten Spiel vergleichen möchte, und das muss man in gewisser Weise, weil es
Aber die
ja.
meisten kannten das Alte auch nicht. Deswegen fand ich
Okay.
das dann
Nee,
komisch.
okay, dann ist es
Ja, ich
vielleicht
kenne das
nur
Alte
der.
nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber jetzt zum Beispiel nur zu der Interaktion. Ich fand, es war in Ordnung, ne? Klar. Ich weiß nicht, was man erwartet hat. Also im Grunde genommen fand ich jetzt so das, was ich jetzt von dem Rosenberg-Spiel erwartet habe, habe ich bekommen. Und was man ja auch sagen muss, wenn du jetzt zum Beispiel in einen Ort reinkommst und da steht schon einer, musst du eine Ressource an den bezahlen. Was ja auch wieder zur Interaktion führt. Deswegen manchmal umgehst du dann lieber den Ort, dass du da gar nicht reingehst. Oder du kannst dadurch ja auch Sachen blockieren. Bei zwei Personen wird ja noch ein Schattenspieler mit reingesetzt, der dann umgesetzt wird, wenn er den fahrenden Händler umsetzt. Dann kannst du damit ja auch nochmal Sachen blockieren. Und ich finde, das kann dann auch schon taktisch werden. Klar, am Ende erst hin, wenn du das erste Mal hinsetzt,
Ja.
das ist egal, wo du den setzt. Aber, also wie gesagt, mir hat es gut gefallen, aber das ist wahrscheinlich auch so mein persönlicher Geschmack. So, jetzt darfst du. Hau raus mit Glasstraße. Was ist der Unterschied?
Naja, also erstmal vielleicht die Gemeinsamkeiten
Ja, auch
sind
genauso.
natürlich erstmal das Rondell. Also du produzierst in beiden Fällen eben Glas. Die Ressourcen sind auch dieselben, bis auf eben dieses Proviant. Das hast du tatsächlich nicht. Und du bewegst dich auch nicht, weil du dieses ganze Worker Placement-Thema eigentlich gar nicht hast. Glasstraße ist einfach ein kartengetriebenes Spiel. Jeder hat dasselbe Set an Karten und du spielst über 4 Runden. Am Anfang jeder Runde suchst du dir 5 Karten eben entsprechend aus deinem Satz an 15 Karten. Und dann spielt man reihum. Man sucht sich eine dieser Karten aus, legt sie verdeckt vor sich hin und dann darf derjenige, der Startspieler ist, diese Karte aufdecken. Dann wird erst geprüft, ob diese Karte irgendjemand anderes auf der Hand hat. Achtung, auf der Hand. Das ist ganz wichtig, weil die Karte, die man verdeckt vor sich gelegen hat, die darfst du jetzt nicht umdrehen. Und hat es niemand auf der Hand, dann darfst du beide Aktionen auf dieser Karte ausführen. Und hat das irgendjemand auf der Hand, dann legt das offen aus. Und dann dürfen beide eine Aktion dieser Karte nutzen. Und dann hast du natürlich hier Interaktionen. Und da hast du hier tatsächlich eine höhere Interaktion als bei Black Forest, weil du natürlich manchmal Karten wählen möchtest, die genau das machen. Und manchmal, also die genau triggern, weil die anderen die auch haben. Und manche Karten willst du nur für dich triggern. Also guckst du, wie du dich so dran vorbeischleichst. Das ist etwas, was mir total fehlt bei Black Forest. Black Forest finde ich diesbezüglich tatsächlich langweiliger, weil ja, sagen wir mal, dieser Pushy-Moment, wo du halt sagst, okay, ja, kriege ich das jetzt durch? Ja, dieses so ein bisschen Push-Your-Luck-mäßiges Gefühl, so kriege ich das jetzt durch? Diese Spannung ist einfach komplett weg. Was mir aber bei Schwarzwald, also Black Forest, viel besser gefällt als jetzt bei Glasstraße. Glasstraße hat die Gebäude auch. Und du baust auch auf deinem Tableau vor dir eben eine Punkte-Engine auf, dass du am Ende des Tages auch entsprechend Punkte machst und das Spiel gewinnen kannst. Aber es liegen immer nur fünf, je nach Spielerzahl, sagen wir jetzt mal fünf, Gebäude jeder Kategorie aus. Also die Kategorien sind die gleichen. Du hast eben Gebäude, die einen One-Time-Effekt haben. Du hast Gebäude, die haben einen Dauereffekt. Da kannst du zum Beispiel das bestimmte Ressourcen umwandeln. Und dann hast du noch das die dritte Art, und das ist dann halt Punktewandler. Ne? Also das Spiel, Spiel endet nochmal Punkte für bestimmte Dinge auf deinem Tableau. Und da liegen halt pro Kategorie immer nur fünf aus. Bei Black Forest liegen alle Karten aus. Heißt, da kannst du dir wirklich tatsächlich so diesen Weg, wie wir vorhin besprochen haben, ausdesignen. Natürlich auch da ein bisschen die Hoffnung und auch diese Interaktion. Nimmt mir das jetzt jemand weg, ja oder nein? Diese Planung ist komplett weg bei Glasstraße. Die hast du nicht. Du hast nur das, was da liegt. Und es gibt da noch eine Karte, die es dir erlaubt, einen persönlichen Vorrat aus zu bilden, in denen du sagst, okay, hier, du ziehst verdeckt von den drei Stapeln ein Gebäude. Dann hast du halt drei, aus denen du zusätzlich nutzen darfst, aber die anderen eben entsprechend nicht. Dann hast du quasi pro Runde je Kategorie sechs verschiedene Gebäude. Das ist das Einzige, was es da wirklich gibt. Genau. Lustig, ich habe aber tatsächlich ich habe beide Spiele gleich hintereinander gespielt. Ne? Wir haben einmal, Black Forest gespielt, mal so, dann haben wir Black Forest nochmal gespielt und direkt im Anschluss zwei Partien Glasstraße. Also Black Forest dauert lang. Ist wirklich.
Ja, das stimmt.
Das ist da musst du schon einiges nachdenken, und es tendiert halt ganz stark dazu, wenn du irgendeinen dabei hast, der ewig lang braucht, um seine Züge bis ins kleinste Detail zu planen, dann wirst du daran nicht so viel Spaß haben. Glasstraße ist schnell. Glasstraße, du hast halt, ne, es liegt nur das, was da liegt, und du musst dir halt am Anfang, dass man halt alle gemeinsam aus 15 Karten, 5 Karten aussuchen. Und die Runde, einfach das hinzulegen, das geht auch schnell. Also du wartest da kaum. Das ist das
finde ich Glasstraße einfach schöner, ne?
Genau. Ja. Nichtsdestotrotz sind diese zwei Spiele sehr, 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 sehr verschieden. Also ich dachte in Erinnerung, ne, als ich Black Forest zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich, die wären näher aneinander, diese Spiele. Aber die haben tatsächlich, bedienen die zwei verschiedene Kundengruppen meines Erachtens. Suchst du ein Worker Placement, komplexeren Worker Placement, wo du viel planen kannst und doch ein bisschen Interaktion drin hast, dann geh auf Black Forest. Möchtest du ein schnelles, runtergespieltes Spiel, wo du so ein bisschen diesen Glücksmoment hast, spielt jetzt jemand anderes diese Karte, die ich da will, auch aus, ja oder nein? Schnappt mir das jemand vielleicht vorher weg, was ich da möchte? Ne? Da geht's wirklich darum, hat jemand dieselbe Karte im Spiel? Und wann spiele ich diese Karte? Bin ich der Erste, der drankommt, oder bin ich der nachzieht? Ja, also da hast du schon auch Planung, aber so ein bisschen eher so, ja, da ist more Gambling dabei, ne? So ein bisschen mehr Glücksspiel dabei. Und das sind diese großen Unterschiede zwischen diesen zwei Spielen. Deswegen haben die tatsächlich beide Existenz, haben das beides Recht zur Berechtigung, zur Existenzberechtigung, danke. Welches Spiel finde ich persönlich besser? Glasstraße.
Okay.
Ich finde Glasstraße tatsächlich besser, und ich tendiere dazu, Schwarzwald loszuwerden.
Also ihr könnt es bei ihm kaufen. Nein, also ich tendiere dazu, Black Forest zu behalten, aber ich kenne Glasstraße nicht.
Ja, das ist auch in Ordnung. Aber für mich ist es ist nichts Neues. Ne? Das ist also Black Forest ist nichts Neues. Glasstraße war schon eher was Neues. Und Glasstraße sieht ein bisschen altbacken aus mittlerweile. Ich mag das alt.
Das gibt es auch nicht mehr, ne?
Das kriegst du immer noch im Sekundärmarkt sicherlich. Aber
ja, aber sonst so gibt es das nicht mehr neu. Ne?
Aber Black Forest ist von der Länge her und von der Komplexität her und was du da machen musst, kein Spiel, was ich sage, so, und jetzt habe ich voll Bock, das Spiel jetzt aufzubauen und loszuspielen. Es braucht lang, bis es aufgebaut hast. Du musst einiges an Zeit mitbringen. Es gibt ähnlich komplexe Spiele, die schneller gespielt sind und einen Ticken mehr Spaß machen, meines Erachtens. Dementsprechend ist Black Forest für mich ein Goodbye-Kandidat tatsächlich. Obwohl ich dem Spiel eine 7 oder auch durchaus eine 8 gebe.
Ja, ich habe 7,8 gegeben. Noch so nebenbei. Hat eine 7,7, glaube ich, auf BGG. Ich habe 7,8 gesagt, weil eine 8 war es jetzt noch nicht ganz. Weil dafür habe ich andere, die ich lieber jetzt auspacken würde.
Von den Komplexen. Das ist aber genau das ganze Problem des Spiels.
Ja, genau. Und aber ich würde das Spiel trotzdem, also ich spiele das trotzdem gerne. Hat mir trotzdem gut gefallen. Aber das ist halt wie, ne, wie mit aller Erde. Es ist super schön, ne, finde ich, aller Erde. Pack's aber auch im Moment halt seltener aus.
Es ist schon, ja, also ich auch. Aber aller Erde ist das schönere Spiel.
Ja, gut, ja, davon, ja, das ja im Vergleich, ja.
Aber weil aller Erde nicht kompliziert ist. Aller Erde ist von den Regeln nicht so kompliziert. Aller Erde ist auch, sagen wir mal, eher, ist ja sogar ein schöneres Agricola. Und das kannst du in keinster Weise mit Black Forest, wie ich finde, vergleichen.
Obwohl ich ja zum Beispiel Agricola jetzt, bin ich ja nicht so der Fan von. Also das ist aber persönliche Sache. Nee,
also Agricola, ne? Kann
also, auch. Meine Frau liebt es, aber ich nicht so. Ja. Das ist eher so ein persönliches Ding, keine Ahnung, weiß nicht. Ist jetzt nicht so meins. Da würde ich einen Schwarzwald bevorzugen, würde ich sagen. Nee, aber wie gesagt, hat seine Berechtigung und jeder, der sich kauft, wird auf jeden Fall auch, denke ich mal, seinen Spaß damit haben. Aber klar, ne, wie du auch sagst, es ist wahrscheinlich auch ein Spiel, was man dann haben wollen muss. Sagen wir es mal so. Ja. Mir hat vor allen Dingen, also für mich war es ja neu, dieser Rondellmechanismus mit den Ressourcen durch Schwarzwald, weil ich ja, wie gesagt, das davor nicht gespielt habe. Und wer das davor nicht kennt, denke ich mir, ist es auf jeden Fall ein Spiel, was man sich mal angucken sollte. So.
Ja. Also, ja.
Jo. So, ja, dann, jetzt haben wir auch ganz schön viel dafür drüber geredet.
Jetzt ist ja auch ein großes Spiel, ne?
Ist durchaus, ja, das stimmt. Dann können wir auch, und wir haben es alle gespielt, also dann gibt es auch viel zu erzählen. Richtig. Ja, dann erzähl du doch mal über dein letztes Spiel.
Ja, eigentlich habe ich ja schon fast Glasstraße als mein letztes Spiel, ne?
Ja, ne? Eigentlich
ein viertes Spiel reingeschmuggelt. Wuhu! Jetzt kommen wir aber wirklich zu meiner 3. Und zwar habe ich Motor City gespielt. Motor City, rausgekommen bei MM-Spiele im Deutschen, ist ein Spiel von Adam Hill, Ben Pinchbeck und Matt Riddle. Ist auch im Englischen bei 25th Century Games rausgekommen. Das kennt man vielleicht aus der Reihe der anderen Roll and Rides, die ja auch in aller Munde sind. Und das wäre Dice Fleet und Drei Schwestern oder Three Sisters.
Dice Fleet? Heißt das nicht Fleet the Dice Game?
Fleet the Dice Game. Was habe ich gesagt?
Dice Fleet.
Dice Fleet. Okay, sehr gut.
Es ist also, schon spät.
Nee, also Fleet the Dice Game. Verzeihung. Genau. Das ist jetzt der dritte Teil. Kurzer Recap. Fleet the Dice Game war ja der erste. Der hat alles ein bisschen neu gemacht.
Spiel.
Das war ja hat auch richtig große Fans. Ich bin auch immer noch nach wie vor ein riesen Fan von it.
Dito.
Von it. I have the English version, so bin immer noch ein großer Fan von. und dann hätten wir noch Drei Schwestern. Das war bis dato das komplexeste von den drei, das mal vorab gesagt. Drei Schwestern hatte meines Erachtens ein Problem, dass du viel zu viel und viel zu lange Kettenzüge hattest, dass du teilweise dich verloren hast in in einem Kettenzug, dass du gar nicht mehr gewusst hast, habe ich jetzt das gemacht oder nicht, da mache ich das jetzt doppelt oder das hat auch Spaß gemacht, war aber auch ein bisschen viel. In Motor City, habe ich das Gefühl, haben sie versucht, das nochmal etwas runterzubringen. Man merkt auf jeden Fall Fleet raus. Ich würde auch sagen, dass es eher in Richtung Fleet Dice Game hin tendiert. Was machen wir? Wir sind in Motor City, sind wir eben Aufseher von Automobilwerk in der Automobilindustrie in Detroit, in der Blütezeit von damals. Und wir versuchen hier so gut wie möglich eben unsere Produktion, unsere Forschung und Entwicklung, unsere Testfahrten und unsere Verkäufe entsprechend zu steigern. Das machen wir über 8 Runden. Es gibt eine kleine Wertung am Ende jeder Runde und nach 8 Runden gibt es dann noch die große Wertung. Und wer dann am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wir haben ein zusätzliches Board diesmal drin. Wenn wir dann entsprechend würfeln, legen wir dann die Würfel entsprechend der Symbole, die die Würfel zeigen, auf dieses kleine Tableau. Und dann fängt das Spiel schon an. Wie gesagt, in 8 Runden. In jeder Runde gibt es dann eben 3 Phasen. Da gibt es eine Planungsphase, eine Industriephase und eine Prüfphase. Planungsphase ist, man würfelt eben die Würfel und die werden dann eben nach Symbolen und Farbe, da gibt es 3 Stück, grau, weiß und blau, eben aufs Spielbrett gelegt, nachdem man sie gewürfelt hat. Dann kommt die Industriephase. Hier suchen wir uns abwechselnd eben einen Würfel aus. Das machen wir so lange, bis jeder 2 Würfel genommen hat. Und dann nutzt man noch gemeinsam den noch übrigen Würfel, der noch auf dem Spielbrett dann liegt. Jeden Würfel, den wir nehmen, kriegen wir einmal den Bonus, der auf dem Feld des Spielbretts eben herkam. Dann nehmen wir noch eine Spielbrettaktion und dann legt man noch den Würfel auf seine 2 Blätter. Also wir haben auch hier wieder unsere Abreißblöcke und da legen wir eben auch die Würfel drauf und dann eben in unseren verschiedenen Kategorien hier nach vorne zu gehen und abzukreuzen. Und hier haben wir dann auch wieder ganz viele verschiedene Leisten, auf denen wir hochklettern wollen. Wie gesagt, sei es Produktion, wo wir versuchen eben und die Produktion und die Produktionsstraße zu verbessern, Entwicklung, wo wir auch da versuchen, unsere Fahrzeuge besser zu punkten, dass man zum Beispiel nachher Reifensymbole punkten kann, je nachdem, in welcher Leiste man nach oben geht. Dann gibt es noch den Car-Dealership, das ist da, wo man quasi unser Geld verdienen, was man auch wiederum für bestimmtes eben ausgeben kann, um wiederum in anderen Produktionsebenen Sachen zu verbessern. Und was jetzt hier, wenn ich mich recht erinnere, das hatten wir bei den anderen auch nicht neu ist, ist, dass wir Würfel verbessern können. Also können unsere Kategorien, wie zum Beispiel Produktion oder Testfahrt, verbessern. Also wenn man einen Würfel am Anfang vom Spiel nutzt, dann darf man eben nur 1 abkreuzen. Und wenn man die Dinger weiterentwickelt, diese Aktionen, dann können wir pro Würfel, den wir da nutzen, in dieser Kategorie so bis zu 3 Felder abkreuzen. Und nach ganz bekannter Manier ist jedes Mal, wenn wir ein Symbol abhaken, dann bekommen wir das sofort. Damit kannst du auch wieder nebenher was triggern auf einer anderen Leiste und dann so bockst du dich entsprechend hoch. Was hier noch neu ist, ist, dass wir eben bestimmte Felder haben, die erst dann gewertet werden, wenn wir bestimmte Symbole freigespielt haben auf unseren 2 Blättern. Und erst dann bekommt man am Spielende auch entsprechend die Punkte dafür. Also muss man da ein bisschen hinspielen. Am Ende jeder Runde gibt es noch so ein Tachometer. Und Da sind entsprechend Siegpunkte abgebildet und auch auf dieser Leiste kann man nach oben gehen. Sollte man auch immer tun. Ich hatte zweimal nicht aufgepasst, da hat meine Frau mich ganz schön da weggekickt mit Punkten, weil die da immer schön diese Leiste nach oben gegangen ist. Da kannst du tatsächlich pro Runde bis zu 11 Punkte machen. Und das ist die einzige Zwischenwertung, die du am Ende der Runde machst. Also dieses Tachometer, guckst du, wie viele Punkte du da hast. Und ja, wenn du da früh drauf gehst, dann kannst du da ganz schön viel Punkte machen. Genau. Ja, ein rundes Spiel. Hat total Spaß gemacht. Es reiht sich schön in diese Gesamtserie ein. Ist es mein Lieblings Roll & Ride von den dreien? Nein, wenn ich es kategorisieren müsste, würde ich immer noch bei Fleet, The Dice Game, bleiben. Das ist absolut Nummer 1. Motor City wäre meine Nummer 2. Drei Schwestern wäre meine Nummer 3. Wobei Drei Schwestern hat mir total Spaß gemacht, nicht falsch verstehen. Ich habe es echt geliebt, dass du da wirklich so ein Killing Spree an Kettenreaktionen und Züge gehabt hast. Die waren aber so unübersichtlich, dass ich mir teilweise Notizen gemacht habe, was ich noch alles triggern darf. Und das ist dann wiederum, ne, wenn du das machen musst,
dann... Ja, aber es heißt ja Roll and Ride, man hat halt noch mehr gewidet.
Ja, genau, aber das... Ja, aber sag mal, wenn du an einen Punkt kommst, wo du selbst nicht mehr weißt, ob du was gemacht hast oder nicht, und dass das ständig passiert, vor allem am Mitte des Spiels und auch jedem passiert, der mitspielt, dann hast du nachher keinen Track mehr drüber, ob du jetzt berechtigt gewonnen hast oder dreimal zu viel getriggert hast oder verloren hast, weil du vielleicht fünfmal vergessen hast zu triggern. Und das ist etwas, was mich dann abtönt bei Drei Schwestern. Das hast du bei Motor City nicht. Ich mag das Autothema, das muss man auch mögen, klar. Ich mag's. Bin ja vielleicht nicht ganz der Petrolhead, aber schon. genau. Also hat echt wieder Spaß gemacht, ein bisschen ein Roll'n'Ride zu spielen. Ich war eine Zeit lang total süchtig nach Roll'n'Rides und musste wirklich alle spielen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen, sagen wir mal, geheilt. Es hat mir aber echt Spaß gemacht, wieder das Spiel, also das Spiel zu spielen und diese Vibes, die ich an Roll'n'Rides hatte, so ein bisschen wieder in Erinnerung zu rufen und fühlte mich da echt schön unterhalten. Auf BG kriegst du momentan auch eine 7,2, also echt ein super stabiles Spiel. Also da macht man nichts falsch.
Ah, klingt gut, muss ich mal spielen.
Und die Regeln, wie gesagt, ne, also ist sehr übersichtlich. Es ist ja schon leichtes Kennerspiel, sagen wir es mal so. Genau.
Ja, klingt ganz interessant. Ich bin ja eigentlich auch ein Roll'n'Ride-Fan. Muss ich mir mal, das habe ich aber noch nicht gespielt.
Also. Ja, es ist leider ein bisschen untergegangen, weil es war ja auch mal ein Kickstarter, da hat es total gehypt. Ich kann mich noch erinnern, wie damals der Kron sich total drauf gefreut hat. Ah ja, geil, Autothema. Und dann kam es halt raus. Dann hatte ich es da schon mal versucht, irgendwie zu kriegen. Da war es aber überall wieder ausverkauft und war echt froh, dass es jetzt auf Deutsch rausgekommen ist bei MM-Spiele. Und ja, jetzt habe ich es und ich will es auch behalten.
Ja, das klingt ja dann schon mal gut.
Ja, das sind halt einfach diese Spiele, oh komm, wir haben nur eine Viertelstunde, halbe Stunde Zeit, ich brauche jetzt, will nicht so viel nachdenken, ich will jetzt kein riesen Brettspiel spielen, sondern halt ein schönes Roll'n'Ride und dann ist, da habe ich tatsächlich zwei Stück, an denen ich immer gleich denke, das ist The Fleet und auch Kartograf. Beim Kartografen tendiere ich halt aber immer, mich so ein bisschen zu verkünsteln und da eher das malerisch dahin zu stellen, dass es einfach schön ausschaut. Und das hast du natürlich bei Motor City und bei Fleet the Dice Game nicht. Aber Motor City ist tatsächlich so eine kleine, schöne Abwechslung zu Fleet. Dementsprechend. Okay. Finde ich cool. I keep it. It's great.
Ja, das war jetzt ja mal eine ausführliche Folge, würde ich behaupten.
Tatsächlich. Wir haben auch so fast anderthalb Stunden gemacht. Also eigentlich wollten wir gar nicht so lange.
Naja, wir haben ja auch lange nichts mehr über Spiele erzählt. Nein, doch, eigentlich schon. Aber keine Gespielt-Folge gemacht. Deswegen, also ist schon in Ordnung. Außer die Leute sind jetzt alle schon weggenickelt. Das weiß man nicht. Ich hoffe es nicht. aber eine Frage, was ich noch fragen wollte. Du bist ja da eher in der Nähe. Gehst du zur Spielwarenmesse in Nürnberg?
Ich wollte.
Dachte ich mir, deswegen frage
ich. Ich krieg's beruflich nicht hin.
Schade, weil sonst hättest du schön berichten können. Für mich ist es einfach zu weit weg. Sonst wäre ich da auch gerne hingefahren.
Es ist aber erfahrungsgemäß tatsächlich, also es ist eine Messe, ne? Es ist wirklich eine Messe. Das ist dann.
Ja, ist ja auch nur eine Fachbesuchermesse. Genau, das ist ja wirklich nur.
Diese Spiel-Vibes, die ich ja immer so super gern hab, wo man halt Gott und die Welt trifft,
die hast halt du da nicht.
Die hast du da nicht so.
Das ist ja nicht halt ganz so. Ich meine, ein paar wirst du schon da treffen.
Ja, absolut. Also, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Deswegen, aber ich hatte auch erst überlegt, aber das wäre mir dann doch zu weit weg. Aber für dich wäre es ja um die Ecke, aber wenn es beruflich nicht passt, dann ist es halt.
Das ist leider so, ja.
Ja, schade, schade. Aber dann werden wir gucken, was die anderen so berichten, weil es werden bestimmt ein paar dahin verschlagen, denke ich mal.
Ja, wobei, erfahrungsgemäß sind da ja auch gar nicht mehr so viel Neuheiten, die da wirklich rauskommen oder groß kommuniziert werden. Viel ist ja schon bekannt.
Ja, das stimmt. Meistens hast du es vorher schon.
Und es sind ja auch vor allem die Großen, die dort sind. Ich meine, Kosmos wird da sein, Pegasus wird da sein,
ist da.
Und da ist das Programm fürs erste Quartal oder eigentlich schon das Halbjahr ziemlich, ziemlich bekannt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt so viel Neues kommt. But you never know. You never
know.
Also wir werden trotzdem gucken, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber darüber dann nächstes Mal mehr, würde ich sagen.
Sehr schön. Es hat wieder Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Es hat wieder Spaß gemacht, ein Spiel zu machen. Sollten wir tunlichst auch bald eine neue wieder aufnehmen.
Ja, wir haben auch jede Menge gespielt. Ja,
ich hätte noch ein paar Themen.
Genau. Wir können noch einen Monat füllen.
Definitiv. Nee, cool. Ich bedanke mich wieder wie immer fürs Zuhören. Wünsche euch einen ganz tollen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir und bei den Zuhörern und freue mich auch aufs nächste Mal und dann bis denn. Tschö.
Servus.